Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Das klingt eher wie eine Geschichte aus einem Film oder einem Buch. Da gibt's ein Tal in Südtirol, in dem nicht mehr als 5000 Menschen wohnen. Die leben vor allem von der Landwirtschaft. Und während überall um sie herum immer mehr Apfelplantagen entstehen, die häufig gespritzt werden, damit sie möglichst produktiv sind, entscheiden sich die Leute aus diesem Tal dafür, dass ihre Felder frei von Pestiziden sein sollen. Und setzen das auch durch, gegen viele Widerstände. Diese Geschichte hat Filmemacher und Autor Alexander Schiebel so sehr fasziniert, dass er gerade ein Buch drüber geschrieben hat und an einer Doku arbeitet, die im November rauskommen soll. Und er ist heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Moin Alexander.
Guten Morgen.
Das Wunder von Mals heißt dein Buch und so wird auch deine Doku heißen. Mals liegt in Südtirol, wo man uns übrigens auch seit einer Weile hören kann. Grüße nach Südtirol an der Stelle. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht?
Mals liegt im äußersten Westen von Südtirol, das nennt man das Dreiländereck und da ist also eine Grenze zu Österreich in 20 Kilometer Entfernung, eine Grenze zur Schweiz und das liegt ziemlich hoch oben. Der niedrigste Punkt von dieser sehr großen Gemeinde Mals, 24.000 Hektar Fläche, ist auf 900 Meter, der höchste auf 1.700 Meter. Mhm. Also jetzt ist es dort schon kalt in den Nächten, 0 Grad zurzeit.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum dort gewisse Landwirtschaftsformen noch nicht Einzug gehalten haben. Aber sie können, weil es ein sehr sonniges Tal ist. Es gibt ganz viel Sonne dort. Der Berg, auf dem ich dort wohne, heißt Sonnenberg.
Mhm. Es sind so rund 5000 Einwohner, aber eine, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr große Fläche. Also wenig Menschen, viel Platz. Ne?
Ja, Berge halt auch sehr viele.
Ja.
Und diese 5000 Menschen teilen sich auch noch auf viele kleine Dörfer, die halt zu einer Gemeinde zusammengefasst wurden. Der Hauptort hat nur 2000 Einwohner.
Mhm. Du bist, du hast gerade schon gesagt, du wohnst jetzt mittlerweile auch da. Du bist für dein Projekt dahin gezogen, also was die Geschichte von Mals, das Wunder, wie du es ja dann auch nennst, war es das, was dich jetzt dahin gelockt hat oder hast du einfach die Gegend kennengelernt und gesagt, hier sind nicht nur die Menschen spannend, ich will hier wohnen, das ist total schön hier?
Also es ist in der Tat so, dass die Schönheit von Mals ein bisschen eine spröde Schönheit ist. Wenn man das erste Mal sieht, dann denkt man sich, naja, kenne ich schon. Aber beim zweiten und dritten Mal nimmt das immer weiter zu, zumindest für mich. Ich würde heute so weit gehen zu behaupten, dass das der schönste Ort ist in Südtirol. Ich bin dorthin, weil ich den Film, den ich begonnen hatte, noch fertigstellen wollte. Eigentlich hatte ich keine Lust mehr auf Südtirol, wollte irgendwie nach Deutschland, vielleicht nach Berlin. Und statt Berlin ist es dann Mals geworden.
Salzburg war es so lange, ne?
In Salzburg bin ich aufgewachsen und dann halt wie so viele Leute in den Sog der Großstadt geraten und war dann lange, lange Zeit in Wien.
Ist ja schon ein Unterschied jetzt, 5000 Einwohner auf viele Dörfer verteilt oder Berlin. Und die Geschichte, die hättest du ja eigentlich auch so weiterdrehen können, oder? Du hättest ja nicht dahin ziehen müssen. Du hättest ja auch ab und zu mal vorbeifahren können oder dann mal einen Monat dich irgendwo einquartieren.
Das stimmt. Aber was mich ein bisschen stört am Fernsehen und an der Art fürs Fernsehen Filme zu machen, ist eine gewisse Oberflächlichkeit. Wenn ich gerade schlecht gelaunt bin, vergleiche ich das mit dem Tourismus, so dem Massentourismus. Man kommt an mit dem Bus, man packt die Kamera aus, aha, sehr schön, Kölner Dom, ein Foto, weiter geht's. Das ist wahnsinnig primitiv. Und wenn man nicht sorgfältig hinschaut, wenn man sich keine Zeit nimmt, dann wird man auch nichts verstehen. Und meiner Meinung nach hat man dann auch nichts zu erzählen. Mhm. Und das gibt dann ziemlich oberflächliche Geschichten, das gefällt mir nicht.
Und es ist tatsächlich sowas wie ein Wunder, was da in Mals passiert ist. Die rund 5000 Einwohner der Region, die haben sich darauf geeinigt, dass es auf ihren Feldern keine Pestizide geben soll. Und das in der Region, wo eigentlich überall gespritzt wird. Da gibt es nämlich überall Apfelplantagen, weil das ist, was mir gar nicht so bewusst war, tatsächlich Europas größtes Anbaugebiet für Äpfel, ne?
Ja, also alle Flusstäler, also das ganze Etschtal, das zieht sich durch den Finchgau, ist eben dieses Ost-West-Tal, weiter hinunter bis nach Bozen und eigentlich von Bozen bis Verona, ist, könnte man fast sagen, ist jede Verkehrsinsel zugepflastert mit Betonsäulen, weil diese verkrüppelten Apfelbäumchen da, die sollen eben nicht hoch wachsen und die können allein nicht stehen. Also man hat das vielleicht vor Augen, so Betonreihen mit den Bäumchen und dazwischen ist die Fahrgasse und da fahren die Traktoren auf und ab und man sieht meterhohe Pestizidwolken aufsteigen. Das ist also, entspricht eigentlich nicht dem Bild, das wir von Südtirol haben.
Und in Mals war es so ein bisschen anders oder war es lange Zeit anders und dann bist du irgendwann auf die Region gestoßen. Wie eigentlich?
Es ist in Mals immer noch ein Stück weit anders, weil Mals zu hoch liegt für diese Art der Landwirtschaft. Und das ändert sich gerade, weil es gibt Beregnungstechnologien, es trägt leider auch der Klimawandel dazu bei. Und diese Apfelanlagen rücken wirklich vor, ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Mhm. Die sind schon die ersten, dort sieht man diese Römerlager und hier sieht man diese Monokulturen schon so wie Flecken einer Krankheit, die langsam sich ausbreitet. Und die Malzer, die haben das schon begriffen und die haben gesagt, diese Landwirtschaft, die überspringen wir. Wir wissen heute weltweit, das bringt nichts und das kann nie funktionieren. Das hat diesen wahnsinnigen Pestizideinsatz. 55 Kilo pro Hektar, im Italien-Durchschnitt 6 Kilo, also 55 Kilo.
Wahnsinn.
Und das wollten sie nicht. Und dann haben sie sich versucht zu wehren. Und ihre Königsidee war sozusagen auf Dorfebene eine Volksabstimmung zu machen.
So wie es dazu gekommen ist, da kommen wir ja gleich vielleicht noch so ein bisschen den Weg beschreiben, auch deinen Weg. Und der fängt im Prinzip damit an, dass du die Region entdeckt hast, aber eigentlich was ganz anderes da machen wolltest. Ne? Also du wolltest keine Doku über die Malzer machen.
Nein, ich habe in Südtirol Filme gedreht für die Südtirol-Werbung, interessanterweise, und zwar immer Charaktere gezeigt, interessante Leute. Und da gibt es einen Fotografen, der also immer seine Tage auf den Bergen verbringt und dort wirklich tagelang auf das ideale Bild wartet. Und die sind dann auch sehr schön, die Bilder. Und über diesen lustigen Charakter, einen Italiener, der jetzt finchgerisch spricht, habe ich eine Art Roadmovie gemacht, wo wir vom sozusagen nördlichsten Punkt Südtirols bis zum südlichsten fahren und diesen Wandel versuchen zu begreifen von noch ganz Hochgebirge und Österreich bis nach sozusagen bis zum Tor nach Italien. Und da hat er mich, dieser Fotograf, Gianni Budini heißt er, darauf hingewiesen, dass ich mir die Schönheit da schön einprägen soll, weil in 10 Jahren ist alles weg und zugepflastert mit Apfelwiesen.
Und das Thema hat dich dann nicht mehr losgelassen? Oder wie kam es dazu, dass du daran hängen geblieben bist, dass du zurückgekommen bist und dann auch irgendwann beschlossen hast, ich muss hier irgendwas drüber machen?
Naja, also ich bin an das Thema als Geschichtenerzähler herangegangen. Ich habe mir gedacht, ja, Konflikt ist interessant, da könnte man sicher einen tollen Film machen. Interessante Dramaturgie ist, dass wir haben irgendwelche Helden im Mittelpunkt, die stehen vor Problemen und haben endlose Hindernisse und versuchen, die zu lösen. Also mir war sofort klar, dass das spannend ist. Gleichzeitig war zu diesem Zeitpunkt, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, die Volksabstimmung schon vorbei und ich habe einfach nicht begreifen können, wieso die Reaktion der Landesregierung, der Medien, des Bauernbundes in Südtirol war, das geht leider alles nicht, das ist alles illegal, das können wir nicht anerkennen und so weiter. Warum niemand gesagt hat, ah, interessant, neue Chance, Zukunft, vielleicht machen wir hier eine vielfältige Region mit einer vielfältigen Landwirtschaft und so weiter. Das ist nicht passiert, hat mich sehr geärgert. Also ich war damals schon halb Filmemacher und halb Aktivist von Anfang an.
Ist eine spannende Rolle, in der du dich dann bewegst. Auch insofern vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil du jetzt mit in der Region wohnst. Hast du denn auch den Abstand zum Thema, zu den Menschen?
Ich will überhaupt keinen Abstand haben. Ich erzähle, wenn man so will, eine Abenteuergeschichte. Ganz ähnlich wie jemand, der sagt, ich fliege jetzt mit der Maschine von Charles Lindbergh noch einmal über den Ozean und dann schreibt er Tagebuch. Genau gleich ist es bei mir. Ich versuche zu verstehen, was diese Leute da erlebt haben und versuche das zu erzählen. Einerseits in meinem Buch, Das Wunder von Mals, und andererseits in dem Kinofilm, der Ende November erscheinen wird. Radikal subjektiv, also so wie ein Soziologe, der sich irgendwo in eine Situation rein begibt oder ein Ethnologe und dort mit den Leuten mitlebt und einfach dann aufzeichnet, was sich da tut. So ist mein Blick.
Filmemacher und Buchautor Alexander Schiebel ist zu Gast in Nein Sonntag. Er hat ein Buch geschrieben und arbeitet gerade an einem Film über eine ganz besondere Region in Südtirol, über Malz und seine Bewohner, die sich entschieden haben, dass auf ihren Feldern keine Pestizide eingesetzt werden, weil selbst wenn man keine Pestizide auf dem eigenen Feld einsetzt, hilft es nichts, wenn auf den Feldern nebenan gespritzt wird. Wie groß dieses Problem ist, das hat dir dann ein Bauer erzählt, der, glaube ich, einer der ersten gewesen ist, mit denen du dich da unterhalten hast.
Damals hat man auf uns da nicht gehört. Teils gelacht, teils gespöttet. Und es kamen neue Anlagen, es kamen neue Proben. Es waren, also über 90% der Proben waren immer positiv. Es haben konventionelle Bauern auch Proben machen lassen, wo auch schockierende Ergebnisse wieder kamen. Es ist ganz, wo das Feld auch lag, ob es windgeschützt lag oder nicht lag.
Das war wirklich der erste Kontakt, wo wir das Gespräch mit aufgezeichnet haben, mhm, und einer der allerersten Kontakte. Und es steht auch deshalb am Anfang, weil das sozusagen das unmittelbarste Problem ist. Wenn man diese Obstlandwirtschaft hat mit den vielen Pestiziden und daneben einen Biobauern, dann geht das nicht, weil da bläst der Wind. Der Biobauer hat dann den Dreck auf seinem Feld. Und das ist, wenn man so will, das unmittelbarste Problem. Auf der nächsten Ebene gibt es dann das Gesundheitsproblem. Natürlich macht sich die Bevölkerung Sorgen, weil die Menschen ganz gut begreifen, was Gift ist und was Gift bewirkt. Alle paar Jahre wird eins dieser Gifte aus dem Verkehr gezogen, weil es jetzt doch auf einmal sehr schädlich ist. Mhm. Das beobachten die Leute natürlich, die sagen, nein, wir wollen das hier nicht. Und dann gibt es natürlich die dritte Ebene, die nicht jeder so ganz versteht, aber die natürlich die wichtigste ist. Diese Form von Landwirtschaft weltweit betrachtet ist der größte Zerstörer von Umwelt überhaupt.
Jetzt gibt es ja gegen alles auch Gegenargumente. Zum Beispiel könnte man sagen, die Pestizide, die Stoffe, die da eingesetzt werden, die sind ja nun mal zugelassen und es gibt Grenzwerte und wenn die nicht überschritten werden, dann scheinen ja Institutionen das alles für unbedenklich zu halten. Ist das alles Quatsch?
Ich finde, ein Stück weit scheint es so zu sein, weil wir ja immer wieder bemerken, dass Stoffe zugelassen werden und dann nach einer bestimmten Zeit aus dem Verkehr gezogen werden. Wir sind da so ein bisschen wie der Zauberlehrling, nicht? Wir testen und machen und dann sehen wir, dass es in irgendeiner Hinsicht doch nicht funktioniert. Und ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel. In Südtirol ist eine ganze Schmetterlingsfamilie, also die Widderchen, die sind dort im Prinzip ausgestorben, und zwar ab den 50er Jahren schon in Bozen, 70er Jahren Meran, 80er Jahre im Finchgau und jetzt auch schon in Mals, obwohl dort nur ein paar Apfelwiesen sind. Und der führende Schmetterlingsforscher Europas, Professor Thamann, hat zu mir gesagt, wir dürfen uns nichts vormachen, dieses Tal ist komplett kontaminiert. Hm. So, jetzt könnte man natürlich fragen, ja, aber wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Und die Antwort ist, das wird in diesen Zulassungsverfahren gar nicht geprüft. Weil da wird ein Mittel geprüft über eine bestimmte Dauer an einem bestimmten Versuchstier und so weiter. Aber wir sind ja einem ganzen Cocktail solcher Substanzen ausgesetzt. Niemand weiß, wie die Wechselwirkungen sind. Niemand weiß, wie die Abbauprodukte im Körper sind. Ich möchte jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber das wird sich ganz bestimmt als nicht harmlos erweisen. Dann wird man sagen, oh, Entschuldigung, wir ziehen es aus dem Verkehr und dann werden halt ein paar Leute an den Folgen sterben. Aber sie werden es nicht mal wissen, weil das 30 Jahre später geschieht.
Hm. Aber so richtig wehren kann man sich dann nicht, wenn man in der Gegend als Ökobauer zum Beispiel versucht, ja, ökologisch korrektes Gemüse oder was auch immer anzubauen, weil es sind so viele drumherum, die sich dann ja nicht drum kümmern oder nicht drum scheren quasi.
Also die Leute sind im Prinzip gefangen in ihrer Weltsicht. Mhm. Die sind so aufgewachsen, die kennen nichts anderes, die leben zwischen den Betonsäulen und man sagt ihnen immer, das ist harmlos. Und der eine oder andere hat vielleicht auch ein schlichtes Gemüt. Mhm. Und deswegen glauben sie das fest, sie wollen es auch glauben, da ist dann ein bisschen Wunschdenken auch dabei. Und die sind natürlich, wie Bauern hin und wieder mal sind, ziemlich stur. Und die sagen, uns sagt niemand, was wir hier tun sollen und so weiter. Also da ist, wenn man sagt, Politik ist das Bohren harter Bretter, dann ist sozusagen Politik gegen den Bauernbund in Südtirol das Bohren von sehr, sehr harten Brettern.
Und wie absurd das sein kann, das zeigt ein Beispiel von einem Kräuterbauern, den du auch getroffen hast, der versucht, in der Nähe von Apfelplantagen Biokräuter anzubauen.
Alle Sachen, was wir eigentlich auf den Markt bringen, sind getestet worden und die Belastung drauf gehabt haben nachher einfach kein Bio-Siegel gekriegt. Und dann nach und nach haben wir uns noch einfach schützen müssen, weil die Apfellobby nichts getan hat, wirklich von unten bis oben, von niedrigsten bis zum höchsten eigentlich alles ignoriert hat. Und dann haben wir uns selber müssen schützen und haben dann den riesen Aufwand da müssen betreiben, die Folientunnel aufzustellen für eine Summe zu sagen, wenig gerechnet 150.000 Euro, haben wir jetzt ausgegeben bis jetzt, dass wir uns müssen schützen vor den spritzwütigen Bauern, die draußen einfach kein Verständnis zeigen, dass da im mittleren Tal einer Kräuter umbaut. Und ich sage allem, es werden nicht nur Kräuter umgebaut, da leben auch Menschen. Und die Menschen haben das Recht, saubere und unbelastete Luft zu atmen. Auch meine Enkel.
Das ist ja eine Geschichte, die man erst gar nicht glauben will. Der Biobauer muss also, damit er seine Biokräuter auch weiterhin Biokräuter nennen darf, tatsächlich ein Zelt über sein Feld spannen, damit die Pestizide seine Kräuter nicht erreichen.
Er hat mir in einem Interview etwas erzählt, über seine Kinder. Er ist ein Familienmensch mit ganz vielen Enkelkindern und es war eine Hofführung und die Leute haben gesagt, oh, schau, wie schön, hier liegen Spielsachen. Und er hat gesagt, ja, und in Wahrheit ist dies der einzige Ort im Tal, wo meine Kinder vor Vergiftung sicher spielen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein erschreckendes Statement, aber es stimmt. Wenn man sich den Fall genauer anschaut, dann gibt es niemanden, glaube ich, außerhalb Südtirols, der das nicht als schreiendes Unrecht empfinden würde.
Hm. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, die Test- und Zulassungsverfahren von Pestiziden sind ein Problem. Und dann auch an dem Beispiel kann man ganz gut sehen, dass auch quasi der Umgang damit ein großes Problem ist, weil sie viel zu großflächig, viel zu hoch gesprüht werden, sodass sie sich über ganze Regionen verteilen. Also das ginge tatsächlich auch anders, richtig?
Ja, ich meine, es ginge anders, aber die Probleme wären dadurch auch nicht gelöst. Aber das ist natürlich schon wirklich provokant. Die Pestizide soll man nur so hoch sprühen, wie die Baumreihen sind. Mhm. Und das geht um das Drei- und Vierfache darüber hinaus. Und das ist ein Bild, das man wirklich Tag ein, Tag aussieht. Also das ist mir unbegreiflich.
Jetzt haben wir eben schon darüber geredet, welche Probleme Pestizide für die Region bedeuten. Wie hat das dann angefangen mit dem Widerstand? Ich meine, da müssen sich ja erstmal Leute finden, die gemeinsam gegen Pestizide sind und dann müssen die auch noch aktiv werden. Also wie ist das alles losgegangen?
Also es gibt in Malz viele starke Einzelcharaktere und das gibt es wahrscheinlich in den meisten Dörfern, die schon längst verstanden haben, dass die Zukunft ökologisch sein muss oder sie findet nicht statt. Und die haben dann dort die Gefahr erkannt und miteinander geredet und haben von langer Hand die Möglichkeiten geschaffen für Demokratie im Dorf. In Italien ist es so, die Dörfer sollen alle so direktdemokratische Werkzeuge in ihre Verfassungen, in ihre Gemeindestatuten aufnehmen. Und die haben diese Hausaufgabe halt ganz besonders vorbildlich umgesetzt und haben jetzt diese Werkzeuge. Und als sie bemerkt haben, dass endloses Reden, was ja ein bisschen eine Strategie der Bauernbünde überall auf der Welt ist, überhaupt nichts bringt, haben sie gesagt, gut, also jetzt ist Schluss, jetzt fragen wir unsere Bevölkerung.
Haben die dann sofort alle irgendwie dann mitgezogen? Also ich stelle mir vor, dass es ja durchaus auch dann Leute gibt, die Freunde haben, die möglicherweise, weiß ich nicht, dann große Plantagen besitzen. Also da steckt doch bestimmt auch, stecken auch viele Ängste mit drin, sich nach außen zu stellen mit seiner Meinung, oder?
Das ist ganz was Wichtiges. Die Leute haben in Wahrheit unglaubliche Angst, sich in einer ländlichen Region auf den Dorfplatz zu stellen und zu sagen, das ist meine Meinung, das will ich nicht, dagegen stehe ich auf. Das braucht eigentlich doppelte und dreifache Courage, weil jeder ist mit allen anderen irgendwie verbunden und verbandelt und muss auf jemanden Rücksicht nehmen oder will auf jemanden Rücksicht nehmen, weil man muss ja noch lange gemeinsam zusammen im Dorf weiterleben. Hm. Und deswegen, ja, das erfordert ziemlich viel Überwindung und in den Gebieten, wo es diese intensiven Monokulturen gibt, da passiert das auch nicht. Aber da oben in Malz, da haben halt jetzt einmal 20, 30 Leute begonnen und die haben Informationsveranstaltungen gemacht und etliches mehr. Und dann beginnt man sich schon gegenseitig ein bisschen zu spüren und zu ahnen und zu verstehen, Moment mal, wir sind eigentlich die große Mehrheit hier.
Hm. Wie funktioniert das dann mit so einer Volksabstimmung da in der Gemeinde? Kann man da einfach irgendwas vorlegen und sagen, hier, da möchte ich bitte, dass drüber abgestimmt wird?
Naja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Vielleicht jetzt in der Sache einer der interessantesten Punkte auch in meinem Buch. Mhm. Wollen wir das? Wollen wir eine Demokratie in der Region? Ich habe die Beobachtung gemacht, dass es fantastisch funktioniert, weil man sich eben noch gegenseitig kennt, weil man miteinander redet, weil einfach diese Kommunikation viel besser funktioniert. Mhm. Und jetzt ist natürlich so, wollen wir den Gemeinden erlauben, die Todesstrafe einzuführen? Mhm. Oder wollen wir ihnen erlauben, ein stehendes Heer aufzubauen? Ich denke, nein. Ja. Und das heißt, wir müssen uns überlegen als Gesellschaft, wenn Gemeindedemokratie etwas ist, was wir wollen, zu welchen Fragen wollen wir es? Und ganz konkret natürlich Umwelt. Und meine Antwort wäre, in der Umweltdiskussion würde ich den Regionen nicht erlauben, Umweltstandards auszuhöhlen, weil wir sind irgendwie, wir kennen die Richtung hin zu mehr Ökologie. Aber ich würde den Gemeinden durchaus erlauben, sie zu verstärken, ganz speziell, wenn es gewisse Situationen oder Messungen nahelegen.
Jetzt hat es die Abstimmung in Mais gegeben. Sie war auch positiv. Ist das jetzt eigentlich verbindlich gewesen? Du hast eben schon angedeutet, es gab dann im Anschluss an die Abstimmung noch viel Diskussion und viel Gegenwind, ne?
Also eigentlich sollte das eine einführende Volksabstimmung sein. Das Volk formuliert im Prinzip selbst den Paragraphen für die Gemeindeverordnung. Wenn das Volk zustimmt, dann hat der Gemeinderat nichts mehr zu sagen. Aber es lief nicht so. Der Gemeinderat hat darüber abgestimmt und hat es prompt abgesägt. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig in der Kürze zu erklären.
Ja, du hast es ja günstigerweise in einem Buch aufgeschrieben, deswegen können wir es dann im Zweifel auch nochmal nachlesen. Aber das Resultat ist mittlerweile, ist es umgesetzt. Es ist tatsächlich, diese Volksabstimmung hat dann doch Wirkung gezeigt.
Es ist in dem Sinne umgesetzt, dass es eine Verordnung gibt, die eine Übergangsfrist hat. Also jeder, der dort Neuobstbau machen wollte, müsste sich an diese Verordnung halten. Und diejenigen, die das schon davor gemacht haben, die müssen dann sich an die Verordnung ab Frühjahr 2018 halten. Und diese Verordnung ist immer noch aufrecht, wird aber wie wild bekämpft von Bauernbund, Landesregierung und so weiter.
Wie viele Leute sind denn da im Moment schon aktiv in der Region, die also die das betrifft, also die quasi Apfelplantagen da anbauen wollen, weil die Mehrzahl wollen doch eher ökologisch anbauen, oder? Also wie groß ist da die Lobby auf der Gegnerseite?
Also ich würde sagen, es ist nicht mehr als ein Dutzend Leute, die jetzt bereits dort Obstbau machen. Aber das ist ja dort sozusagen eine Verheißung für die Leute, die weiter unten im Tal kein Land mehr finden und die sagen, das geht sich gut für uns aus, hier können wir Geld aus dem Boden herauskratzen und da oben sind noch Flächen. Es ist also auch ein bisschen so ein Landgrabbing-Feldzug der Bauern von weiter unten im Tal, die jetzt da oben ihre Chance sehen.
Im Beschluss steht auch, Bio soll jetzt mehr gefördert werden. Was heißt das konkret eigentlich?
Naja, einer der wichtigsten Punkte ist ja, einen Markt auch zu schaffen. Und da ist es, sagen wir, eine sofort naheliegende Idee, dass überall, wo die Gemeinde einkauft, sei es für den Kindergarten, Altersheim und so weiter, biologisch und aus der Region eingekauft wird. Und das ist bereits umgesetzt.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt es, dass das in der Region anders ist? Sind es besondere Menschen da, die da wohnen und die sich dann dafür eingesetzt haben, dass es eben keine Pestizide in ihrer Region gibt?
Also zunächst dachte ich, es sind besondere Leute, weil ich überrascht war von der Vielfalt starker Charaktere. Als Filmemacher schaut man immer, wer hat viel Ausstrahlung vor der Kamera, wer steht zu seiner Geschichte. Und da konnten wir einfach unseren Augen nicht trauen, wie viele tolle Leute dort sind. Aber ich glaube, ich habe dann natürlich, wenn ich dort wohne, sie auch von anderen Seiten kennengelernt, schwach, zerstritten. Und so, sie ähneln also dann, wenn man genauer hinschaut, doch wieder allen anderen. Sodass ich mittlerweile glaube, das ist absolut überall möglich.
Glaubst du denn, dass am Ende sich das durchsetzen wird? Also glaubst du, die Bewohner, die das jetzt alles ans Laufen gebracht haben, die haben genug Kraft, auch weiter durchzuhalten, selbst wenn das irgendwann wieder gekippt werden sollte oder einkassiert werden sollte vom Bauernverband, von einem neuen Gemeinderat, was weiß ich?
Gerade dann, weil dann flammt der Widerstand wieder in voller Stärke auf. Und eins darf man nicht vergessen, zu diesem Cocktail des Widerstandes, den ich auch im Buch beschreibe, das hat ja den Untertitel Eine Anleitung zum Widerstand. Die Anleitung ist nur, ist nur implizit, weil eigentlich ist es eine Art Abenteuergeschichte. Es gibt ja dort auch mich, ich bin ja jetzt auch Malser, sozusagen honoris causa, und ich spiele so ein bisschen die Medien und spiele einen Facebook-Kanal und habe eine Videokamera in der Hand. Und das ist halt auch ein Element dieses neuen Widerstandes. Das, was ich damit sagen will, ist, je mehr außerhalb von Mals Aufmerksamkeit auf Mals gerichtet wird, umso unmöglicher ist es, Mals zu besiegen.
Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt Mitglied des Widerstandes. Wie ist das eigentlich, als du da hingezogen bist? Haben die dich sofort oder auch als du da aufgetaucht bist als Filmemacher, als Buchautor, als ja auch eine Art Journalist, haben die dich sofort akzeptiert? War das so eine willkommene Form von endlich schafft uns jemand Öffentlichkeit oder war da auch Skepsis?
Die Leute im oberen Finchgau sind sehr freundlich. zu dir, aber sie sind auch sehr zurückhaltend, sehr reserviert. Ich könnte mir vorstellen, dass es Jahre dauert, bis Freundschaften entstehen. Und dass ich da gekommen bin mit der Idee, einen Film zu machen, hat sie überhaupt nicht beeindruckt. Ich konnte sie praktisch nicht vor die Kamera bringen.
Aber eigentlich war ja eins ihrer Ziele auch durchaus Öffentlichkeit zu erreichen. Also ich meine, sie haben so Plakataktionen gemacht, sie haben so Menschen irgendwo hingestellt, aus Stroh ausgestopft, damit Medien aufmerksam werden. Und jetzt warst du ja im Prinzip ein Medium.
Ja, aber die scheinen halt recht wählerisch zu sein. Und ich habe dann ein Video online gestellt, in dem ich das Konzept des Filmes erkläre, wortreich. Und am Ende sage ich eben, das ist eine spannende Geschichte und wir wissen nicht, wie sie ausgeht. Abblende, aufblende, ich lache und sage, doch, ich weiß schon, wie sie ausgeht. Sie geht gut aus, weil sie ist schon längst gut ausgegangen, weil jeder, der sich wehrt, hat für sich so viel entdeckt, dass es schon fast egal ist, wie die Geschichte ausgeht. Mhm. Und mit diesem Satz habe ich also, kann man sagen, die Herzen erobert und da ging es dann ganz, ganz gut. Und das hat lange angehalten, als ich dann dorthin gekommen bin und sie hat sich dann sozusagen die Beziehung normalisiert und man war auch nicht immer einverstanden mit dem, was jetzt ich beitrage und man war sich auch nicht sicher, ob ich überhaupt was beitragen darf selber, weil ich bin ja nicht von hier.
Ja.
Und alle diese Kämpfe sind ausgefochten und jetzt bezeichne ich mich selbst stolz als Malser.
War das eigentlich von vornherein der Plan, einen Film zu machen? Und wenn ja, wie ist das dann mit dem Buch entstanden? Warum Buch und Film?
Der Plan war, einen Film zu machen und ich habe also ziemlich viel Material gedreht, aber mir hat auch Material gefehlt, das in der Vergangenheit liegt und das ist ja immer ein bisschen ein Problem vom Dokumentarfilm. Plus, dieses Sachproblem ist so interessant. Also ich wusste ja am Anfang der Recherche nicht, dass wie im weltweiten Ausmaß industrielle Landwirtschaft verheerend sich auswirkt. Und diese Sachinformation und dieses freie Erzählen in die Vergangenheit hinein, das ging nur im Buch. Also habe ich mich entschlossen, eigentlich die tiefere Möglichkeit der Begegnung mit diesem Dorf in ein Buch reinzupacken.
Erst Buch lesen oder erst Film gucken? Wobei, Film gucken geht ja noch nicht, der kommt ja erst im November raus, ne?
Nicht ganz richtig. Richtig, es ist vorigen Donnerstag auf Arte um 19.40 Uhr eine 30-minütige Version, von die ich zusammen mit Ralf Weiermann gemacht habe, gelaufen. Die gibt es noch in der Arte Mediathek. Und der Film, wie gesagt, erst im November. Aber ich würde trotzdem sagen, zuerst Buch. Weil ja, das Buch regt die Fantasie natürlich an. Es ist eigentlich immer so, dass das Buch eigentlich die tiefere Begegnung mit der Sache erlaubt. Und da es ein leicht lesbares Buch ist, das irgendwie auch angenehme Lektüre ist, spricht nichts dagegen. Und dann, wenn der Film kommt, lernt man die Leute sozusagen noch einmal kennen. Wie bewegen sie sich? Wie schauen sie aus? Und ich glaube, das stelle ich mir spannend vor in der Reihenfolge.
Wirst du jetzt für immer Malzer bleiben, was glaubst du? Oder Lok Berlin oder, weiß nicht, Salzburg, Wien, was auch immer, nochmal irgendwann?
Es vergeht kein Tag, wo ich das mit meiner Frau bespreche. Also es ist ja so, wir haben 4 Kinder und die Kleinste ist noch 3 Monate und der Größte ist 11. Und natürlich kann ich die nicht hin und her verpflanzen nach Belieben. Jetzt sind wir schon fast 2 Jahre dort und für die meisten von uns geht es sich gut aus, aber uns fehlt natürlich auch ganz, ganz viel, was es nur in Städten gibt.
Das Wunder von Malz heißt das Buch von Alexander Schiebel und vermutlich auch der Film, ne?
Ganz genau.
Ganz genau. Der kommt im November. Das Buch, das gibt es jetzt schon, eine Anleitung zum Widerstand, heißt der Untertitel. Und du hast es gerade gesagt, es ist angenehm zu lesen. Das kann ich nur bestätigen. Schaut mal rein, wenn ihr mögt. Und ich kann dir nur sagen, vielen lieben Dank. Einen schönen Sonntag dir. Alexander Schiebel war zu Gast hier in Dein Sonntag. Mach's gut.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.